Ich habe versucht, so gefällig zu sein, wie nur irgend möglich. Ich habe versucht, so weiß zu sein, wie nur irgend möglich, ne? In Anführungsstrichen. Ich habe alles Mögliche getan, um nicht anders zu sein.
Guter Sex, was braucht es dafür? Das verrät mir heute Moderatorin und Autorin Milka Love-Fernandez. Milka moderierte bis 2004 verschiedene Sendungen beim Musiksender Viva. Sie war der Inbegriff einer coolen jungen Frau. Währenddessen sah es in ihr drinnen ganz anders aus. Inzwischen hat sie verschiedene Bücher geschrieben, zuletzt das Buch Agent of Joy, das bei Juna erschienen ist und das den Untertitel trägt, wie du dich selbst feierst, wenn es sonst niemand tut. Was das auch mit Liebe zu tun hat, erzählt uns Milka jetzt. Ich bin Annette und ihr hört Wissen, was dir gut tut, den Podcast von Bunte Gesundheit. Willkommen bei mir, Milka.
Hallo.
Ja, Milka, es gibt bei dir nicht nur eins, sondern viele Themen, auch gesundheitlicher Art, die wir besprechen wollen, also ein echt volles Leben. Du warst damals eine super bekannte Moderatorin, direkt nach der Schule ja auch. Wie hast du das erlebt? Du warst Idol für Teenager, ich habe gesagt, der Inbegriff von Coolness. Und es waren ja auch noch Zeiten ohne Social Media. War das da vielleicht leichter, bekannt zu werden?
Vielleicht war es da leichter, cool zu sein. Ich weiß es nicht. Weil ich weiß auch noch, wie jemand zu mir gesagt hat, Milka, du bist leider ein bisschen zu uncool. So sehe ich mich eigentlich eher. Also ich habe mich noch nie als cool gesehen, aber von außen wirkt das ja immer ganz anders. Ich finde das immer schwer, ne? Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung sind oft zwei verschiedene Dinge. Mhm. Und das wird natürlich dann ganz besonders offenbar, wenn man schon jung in der Öffentlichkeit groß wird. Ich habe ja quasi auch noch in der Öffentlichkeit pubertiert. Also sie hieß gleich nach der Schule, ich habe mein Abitur gemacht. Da war ich schon im Fernsehen und das war doof. Das wünsche ich niemandem. Das war wirklich doof, weil alle anderen hatten halt so eine coole Abi-Feier und haben also tiefere Freundschaften schließen können in genau der Zeit. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Bestandteil ist, auch wenn er vielleicht kein so cooler Bestandteil ist. Und ich war, weiß ich nicht, 18, 19 und dachte irgendwie sichtbar sein, das ist irgendwie stark sein. Aber ich glaube, das war ein Irrtum jetzt rückblickend gesehen, weil es hat mich erschöpft.
Das finde ich interessant, sichtbar sein, stark sein. Ja, dass man das so denkt. Und du hast in der Zeit, obwohl du noch außenstark gewirkt hast, ja wirklich an Depressionen gelitten, Panikattacken gehabt. Oder wann begann das so?
Das begann auch schon viel früher und das ist sicherlich auch noch anderen Sachen geschuldet. So, ne? Also das ist so eine Dunkelheit, die einfach so ein bisschen in mir gesessen ist. Aber ich rückblickend gesehen denke ich so for a reason. So, ne? Ich kenne diese Dunkelheit und deswegen. Es gibt so einen tollen Song von Ray, der heißt sogar Joy. Und da sagt sie, I may cry through the night, but my joy comes in the morning. Also ich kann durch die Nacht durchheulen, aber am Morgen, da wird meine Freude kommen. Und das ist diese Erfahrung, die ist eigentlich der Kern auch meines Buches, Agent of Joy.
Aber damals kam die Freude ja morgens nicht wahrscheinlich. Du bist zur Arbeit gegangen ins Studio. Und dabei, das war ja auch totaler Druck eigentlich, oder? Hast du das als Freude erlebt, dann vor den Leuten zu sitzen und eben, ja, zu moderieren?
Ich glaube, damals im Tun habe ich das nicht so als Druck empfunden und ich habe das auch nicht so als Leiden empfunden. Ich habe erst gemerkt, dass ich eigentlich leer war als dieses Gerüst, ne, was ich ja dann auch hatte durch die Regelmäßigkeit meiner Arbeit oder durch dieses ständige Performen, als das dann weg war.
Ja, du hast eben aufgehört und fielst dann, habe ich gelesen, in ein tiefes Loch. Ja, du musstest dich zwingen aufzustehen. Hattest auch noch Epilepsie zu der Zeit, das kam ja auch noch dazu, und eine Essstörung, also wirklich ein absolut schwarzes Loch, in dem du dich befunden haben musst.
Ja, wobei die Essstörung, die hatte ich schon sehr, sehr lange, ne? Also die, mit der habe ich halt einfach so gelebt, das war Teil meines Lebens und ich habe auch nicht so, was sehr lustig ist, ich habe das gar nicht so als Problem geframed, das war halt einfach so. Ich habe halt einfach immer Diät gemacht, Punkt. Und rückblickend glaube ich, oh, das geht recht vielen Frauen so, dass sie gar nicht merken, dass sie eigentlich hungern, obwohl sie es tun, für ein Bild von sich, das nicht aus dem Inneren gewachsen ist, sondern das von außen auf einen zugetragen wird. Und dass mich das natürlich zusätzlich erschöpft hat und dass mich das auch zusätzlich krank gemacht hat und natürlich auch verhindert hat, dass mein Gehirn überhaupt die Nährstoffe hatte, um glücklich zu sein, das kam erst sehr viel später, der Gedanke. Und die Epilepsie, die kam tatsächlich wie aus dem Nichts nach meiner Viva-Zeit. Da war ich gerade in Berlin und plötzlich hatte ich dann epileptische Anfälle. Und ich glaube, so, ich meine, ich mache ja jetzt auch zum Beispiel, mache ich mich jetzt auch stark in der Epilepsie und vor allen Dingen in der SUDEP-Aufklärung und habe mich da jetzt auch ein bisschen informiert. Und ich glaube, dass da viele Sachen zusammengekommen sind, die diese Epilepsie dann ausgelöst haben und die ich dann quasi erst einmal so enttüdeln musste. Ne? Mhm. Also das war ganz witzig so. Mein Körper hat mir halt früh gezeigt, dass er nicht verhandelbar ist. Und rückblickend denke ich, das war ein Geschenk, weil ich schauen konnte, wo ich denn mit ihm verhandelt habe, auch wenn es sich damals, als ich das hatte, nicht so angefühlt hat.
Was ist SUDEP noch als Nachfrage?
SUDEP ist Sudden Death Through Epilepsy. Also dass man quasi zum Beispiel durch einen sehr langen epileptischen Anfall oder durch einen epileptischen Anfall in der Nacht, bei dem man dann vielleicht zum Beispiel falsch liegt und erschöpft auf dem Bauch liegen bleibt und dann das Atmen aufhört. Mhm. Das ist eine sehr unterschätzte Gefahr bei Epilepsie.
Aber hattest du das tagsüber oder zu jeder Zeit?
Und ich hatte tatsächlich eine schlafbezogene Epilepsie. Also das heißt, ich hatte nur in bestimmten Schlafphasen epileptische Anfälle, die aber dann dadurch natürlich, und das wusste ich damals nicht, ich dachte, ach ja, mir kann ja nichts passieren, ich schlafe ja eh. Also die dann dadurch ganz besonders gefährlich werden, hätten werden können.
Aber wer hat das gemerkt? Man selber merkt es ja nicht. Dein Partner dann wahrscheinlich, oder?
Genau, genau. Partner, Freunde. So, das erste Mal war ich tatsächlich mit Freunden auf einer, ja, wir waren weg, wir waren unterwegs, wir waren zusammen auf einer, dachten, wir machen einen kleinen Ausflug und da war es nachts und im Hotel wurde ich dann wach, als mir irgendjemand Licht in die Augen geschienen hat. Und das war dann der Rettungssanitäter und dann bin ich halt wieder ohnmächtig geworden und wir sind ins Krankenhaus. So.
Du hast dann wahrscheinlich Medikamente dagegen genommen, vorbeugend auch, oder?
Ja, ganz normal. Also wenn man bei einer Epilepsie gibt es erst einmal eine Diagnostik, eine lange, und dann wird halt alles Mögliche, was körperliche Ursache sein könnte, wird ausgeschlossen und dann bekommt man Medikamente. In meinem Fall waren die damals halt noch sehr, sehr stark. Also Epilepsie-Forschung ist jetzt natürlich auch schon sehr viel weiter, aber trotzdem immer noch ein bisschen unerforschtes Gebiet gefühlt. Aber damals waren die sehr stark und ich habe sehr darunter gelitten. Also die Medikamente waren eigentlich das Schlimmste, bis ich richtig eingestellt war.
Und brauchst du die heute auch noch? Hat sich das verwachsen?
Nein, aber ich brauche sie nicht mehr. Also ich bin jetzt frei. Also ich habe jetzt wirklich sehr lange keine Anfälle mehr gehabt. Aber ich mache auch die ganzen dummen Sachen nicht mehr, die ich gemacht habe. Ne?
So. Sag nochmal zum Beispiel Stress. Aber?
Ja, zum Beispiel Stress. Also zum Beispiel nicht genug schlafen. So, vor allen Dingen dieser, ich muss nicht viel schlafen, aber ich muss einmal kurz erholsam schlafen. Ne? Also so Deep Rest brauche ich viel. Ich mache Alkohol. Ständig irgendwie unterwegs sein auf irgendeiner Party, versuchen alles mitzumachen. FOMO, Deluxe, all das, das gebe ich mir nicht mehr, weil ich mir selber wichtiger bin.
Ja, muss man erstmal hinkommen. Auch vielleicht eben durchs Älterwerden, eine Partnerschaft gründen und Kinder bekommen. Du hast zwei Mädchen, die ja, glaube ich, auch so ungefähr im Teenageralter sind oder dahinkommen, mit deiner eigenen Essstörung im Hinterkopf. Was machst du bei ihnen anders? Und begleitet dich diese Angst, dass das sich wiederholen könnte? Gerade heute im Zeitalter von Social Media, wo Mädchen sich auch sehr stark vergleichen, auf Bilder setzen, die gar nicht echt sind.
Also ich glaube, gerade heute in Zeiten von Social Media ist Selbstführung sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch ein großer Teil von dem, worüber ich immer wieder spreche. So mit meinen Töchtern spreche ich also anders über Körper und auch über das Wissen über den Körper, als meine Generation das je hätte haben können oder meine Eltern das je hätten mit mir machen können, weil das einfach auch oft so ein großes Tabu gewesen ist. Und ich glaube einfach, dass dieses Körperwissen Selbstführung ist. Und ich merke, dass das auch in der Schule stattfindet. Ich merke, dass meine Töchter Sozial- und Sexualpädagogen PädagogInnen an die Schule kommen und denen erzählen, wie sie mit ihrem Körper, mit der Periode und so weiter umgehen können. Und das, finde ich, ist ein riesengroßes Geschenk. Es fängt also gar nicht beim Essen an, sondern beim Fühlen. Ne? Wie fühle ich mich in mir und mit mir und was mache ich damit?
Und du versuchst wahrscheinlich auch Körper nie zu bewerten, oder? Da ist man ja sehr schnell auch unbewusst dabei, weil man selber noch so aufgewachsen ist.
Das versuche ich. Ich muss ganz, also auch meinen eigenen Körper nicht, ne? Also ich versuche meinen eigenen Körper vor allen Dingen nicht zu bewerten. Ich versuche nicht zu sehr, zu laut zu werden in meinen eigenen Stimmen, wenn ich, was weiß ich, einmal.
Unser Podcast wird unterstützt von Kneipp. Gerade jetzt, wo wir wieder mehr draußen sind, uns mehr bewegen und vielleicht auch wieder mehr Sport machen, merkt man schnell, der Körper braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung. Vor allem, wenn es um Muskeln, Energie und Nerven geht. Und genau da spielt Magnesium eine wichtige Rolle. Viele von euch kennen Magnesium wahrscheinlich als Tabletten oder Sticks. Kneipp hat dafür eine neue, ziemlich leckere Lösung. Magnesium plus B12 als Gummis. Die schmecken fruchtig nach Himbeere und sind super praktisch für unterwegs. Ein Must für jeden Sport- oder Reisetasche. Ein Gummi enthält 120 Milligramm Magnesiumcitrat, also eine Form von Magnesium, die der Körper besonders gut aufnehmen kann. Und ihr könnt ganz flexibel dosieren, je nachdem, was euch gerade gut tut. Und irgendwie typisch Kneipp, das Produkt lässt sich perfekt in den Alltag integrieren und unterstützt einen bewussten Lebensstil optimal. Genau das ist schon seit Generationen die Gesundheitsphilosophie von Kneipp.
Und dann denke ich, oh mein Gott, bist du jetzt hier irgendwie wieder aufgeschwemmt oder so. Boah, was siehst du hier irgendwie gewaltig aus und so weiter und so fort. Das versuche ich sehr stark nicht zu machen und mit der Betonung auf versuchen. So, wir können nicht immer alles verhindern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mutter war gar kein, also die hat selbst gar nicht so viel bewertet. Und ich kann nicht sagen, dass ich die ganzen Stimmen, die ich habe, wenn es um meinen Körper geht, von meiner Mutter habe, sondern eben auch von der Umgebung. Das heißt, wir sind gar nicht so alleine. Ich finde, das ist auch sehr viel Verantwortung, die man Müttern aufbürdet, wie sie damit umgehen. Aber trotzdem glaube ich, ist es total wichtig, den Körper, den eigenen Körper, das Essen, das Essverhalten nicht zu sehr zu reglementieren.
Also heißt ja auch, die Gesellschaft muss sich letztlich ändern. Wir alle, gerade weil so viel auf einen einströmt, ist das ja auch eine Chance, wenn sich alle irgendwie darauf besinnen, dass das vielleicht anders werden könnte.
Ich glaube tatsächlich, Kindererziehung ist eine kollektive Verantwortung, der wir uns bewusster werden müssen. Wir können das nicht den Müttern alleine überlassen. Und damit sind Frauen und Mütter vor allen Dingen auch gnadenlos überfordert. Wer hat sich denn das überlegt? Ne? Und wie soll das auch bitte funktionieren? Das würde ja bedeuten, dass Familien nukleare Einheiten sind, die nicht im Austausch sind mit der Außenwelt. Und witzigerweise sehen wir auch, was passiert, wenn das so ist. Corona hat da ja eine schwere Lupe drauf gehalten, ne? Also wie sehr oder wie schädlich das ist für die Entwicklung von Kindern, wenn sie zu sehr abgeschlossen sind in dieser eigenen Familienwelt, in dieser Entität Familie und nicht den Kontakt zur Außenwelt haben. Das heißt, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Familien gesund sind, natürlich, dass Mütter nicht zu gestresst sind, Mütter und Väter natürlich auch, wenn man jetzt so eine klassische Familie sind, oder überhaupt Eltern. Und ich glaube auch, dass dazu gehört, dass die ganze Umgebung, ne, also das ganze soziale Netzwerk mitmacht und genauso gesund funktionieren kann. Dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, das ist eigentlich eine politische Frage. Aber gut, da bin ich die Falsche für.
Du hast ein wiederkehrendes Thema, das dich seit Jahren begleitet, eben Selbstwertgefühl, Lernen unter ganz vielen Aspekten. Du warst ja eben total bekannt und, wie ich schon sagte, auch teilweise Vorbild für Teenager. Und doch war dieses Selbstwertgefühl im Keller. Woran lag das? Was meinst du? Du hast ja auch mal darüber gesprochen, dass du auch Rassismus erlebt hast. Du hast kapverdische Wurzeln. War das auch Teil davon?
Ganz sicher sogar. Also diese Erfahrung, diese Alltagsrassismus-Erfahrung, von denen jetzt andere Leute vielleicht auch sagen werden, ja, das ist ja gar nicht schlimm und so weiter. Das höre ich total oft. Also gut, auf der Straße geohrfeigt werden, weiß ich jetzt nicht. Können wir einschätzen, wie schlimm das ist oder nicht für so ein 8-jähriges Kind. Aber was ich sagen kann und wo mir sicherlich auch viele Menschen mit denselben Erfahrungen zustimmen würden, ist, dass das Narben hinterlässt. Und diese Narben, die haben mich gelernt, dass Freude für Frauen wie mich einfach keine Selbstverständlichkeit ist. So, ne? Also mein Leben ist keine Selbstverständlichkeit. Ich kann das nicht so sehen und ich muss mich weigern, das so zu sehen, weil, und das ist eigentlich der Kampf, so, ne? Meine Freude ist eine Entscheidung und die muss ich täglich treffen und die muss ich treffen, obwohl und trotzdem die Welt so ist, wie sie ist. Ja, ich glaube, das ist einfach etwas, was ich durch diese Rassismuserfahrung sehr früh habe lernen müssen und lernen dürfen. Und das ist dann aber im Umkehrschluss auch etwas, was man dann von mir lernen darf, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat. Aber trotzdem das Gefühl hat, das mit dem Selbstwert, das fällt mir irgendwie noch schwer und ich weiß nicht ganz warum.
Das finde ich wirklich erschütternd, dass du das so formulierst. Das macht es einem auch nochmal sehr bewusst, was das heißen kann und was dahinter steckt, dass du sagst, sich freuen können, ist ein Dennoch und eine Entscheidung, dass ich das darf, dass mir das zusteht. Wie hast du das letztlich dann gelernt? Du hast auch eine Therapie gemacht?
Das finde ich komisch, dass du das sagst.
Ja,
ja, also ich find das wirklich komisch, dass du das sagst, weil das war, also witzigerweise, das ist ja auch etwas, was man dann oft hört, wenn man Migrationsvordergrund hat. Ich sage gar nicht mal Migrationshintergrund, weil es könnte sein, dass du jetzt aus Polen kommst oder sowas. Selbst dann hättest du Migrationshintergrund. Würde man aber so im ersten Blick nicht sehen. Ich habe aber den Migrationsvordergrund. Das ist was anderes. Und dann trifft ein Rassismus auch anders, weil das natürlich irgendwie, ja, auch das, große Geschichte, das Fass mache ich gar nicht erst auf. Aber das Erste, was ich gehört habe in diesem Zusammenhang, ach Quatsch, gar nicht wahr, aber eine der Sachen, die am meisten in mir hängen geblieben sind, war dieses, geh dahin, wo du herkommst. Du gehörst hier nicht her, heißt es im Umkehrschluss. Du hast nicht das Recht, hier zu sein. Du hast nicht dasselbe Recht, hier zu sein wie alle anderen. Oder die mit offensichtlich arischen, nenne ich das jetzt mal, Wurzeln. So, bescheuert, ne? Also ist alles so, ist extrem konstruiert. Aber wie soll ich das als Kind durchblicken? Und jetzt muss man sehen, dass eine unserer größten Wünsche, ne, in unserem Leben ist es, dazu zu gehören. Frag jedes Kind, frag deine eigenen Kinder, was wünschen sie sich am meisten, wenn sie in die Schule gehen und so. Sie wollen dazugehören zu irgendeiner Gruppe, zu einem Dings. Das heißt, das war natürlich das, dieses Ausgeschlossenwerden war das, was ich dann versucht habe, am meisten zu überbrücken durch das, was ich getan habe. Ich habe versucht, so gefällig zu sein, wie nur irgend möglich. Ich habe versucht, so weiß zu sein, wie nur irgend möglich, ne? In Anführungsstrichen. Ich habe alles Mögliche getan, um nicht anders zu sein, so anders, wie man mich beschrieben hat. Was eine Zuschreibung war natürlich, aber so anders, wie man mich beschrieben hat. Und alles, was mich anders gemacht hat, hat extrem Scham in mir ausgelöst. Und das, finde ich, ist etwas, was sehr nachvollziehbar ist, ne? Für jeder Mann, jeder Frau. Aber und da finde ich, da treffen wir uns wieder. Aber deswegen, ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die man sehr allgemein ziehen kann, die sich bei Menschen mit Migrationsvordergrund nur potenziert. Einfach, weil man dem nicht entgehen kann.
Ja. Wie hast du dann letztlich gelernt, dich im eigenen Körper wohlzufühlen? Du hast ja mal gesagt, dem eigenen Leben einen Wert geben, das können die Menschen um einen herum nicht, das kann nur ich. Hast du das dann in der Therapie gelernt, geschafft?
Nö. Nein. Nee, die Therapie war das nicht. Die hat sicherlich geholfen, Sachen auch zu verstehen, aber was am meisten geholfen hat, war eigentlich der Austausch mit anderen Menschen. So. Und die Versprechen, die ich mir selbst gegeben habe. Also die Tatsache, dass ich mir kleine Versprechen gegeben habe, die ich gehalten habe, um jeden Preis, und zwar jeden Tag, die hat mich gelehrt, mehr Selbstvertrauen zu bekommen, weil ich eben das Vertrauen in meine eigene Fähigkeit, meine eigenen Versprechen mir zu halten, gestärkt habe. Und zwar unbewusst. Das heißt, nee, es war nichts, was hier von außen auf mich zugetragen worden ist oder was mir von außen näher gebracht worden ist. Und ich glaube auch nicht, dass das geht. Ich glaube, dass es wirklich dieses, sich selbst den eigenen Wert einzuhalten und den eigenen Wert zu sehen, ist eine tägliche Übung. Aber diese Übung ist der Würde unseres Lebens schulden.
Das ist ja auch das, was du in dem Buch vermutlich beschreibst. Wie das gehen kann, du hast da wahrscheinlich Strategien, was würdest du empfehlen? Und was waren zum Beispiel diese Versprechen, die du dir gegeben hast? Könnte das auch was für uns sein, für mich, für die anderen?
Unbedingt. Ich glaube, ganz kurz, weil jetzt gerade habe ich hier draußen vor der Tür, hier wird die Straße gemacht, vielleicht hört man das. Und vielleicht passt das aber auch ganz gut, das ist wie so eine Straßeebene, ne? Also wie so einmal Tee auslegen und Dings. Und das ist viel Arbeit. Ich habe gesehen, wie die Leute da am Straßenrand knien und das alles von Hand teilweise machen, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das macht immer so ein macht man einfach mit so einem Auto und dann sprüht man Teer drauf und dann ist es irgendwie fertig. Aber es stimmt gar nicht. Das ist wirklich kleinteiligste Arbeit. So, und was ich gemacht habe, war zum Beispiel, und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, weil das für mich eine große Sache war, war Marathonlaufen. Total bescheuert, hat mit meinem eigentlichen Leben auch so gar nichts zu tun. Ich bin zwar begeisterte Läuferin. Laufen ist jetzt etwas, was mir schon eher Spaß macht und wo ich so eine gewisse Freude und Leichtigkeit empfinde, aber bringt mir nichts. Ne? Also ich weiß auch ganz genau, aus mir wird kein Kipchoge, im Gegenteil. Ich laufe im letzten Drittel, das passt für mich auch. Aber für mich war so ein Marathon eine große Sache. Etwas, von dem ich dachte, das schaffe ich niemals. Niemals hangel ich mich da, weiß ich nicht, wie lange ich trainiert habe, 3-4 Monate durch so einen Trainingsplan beschissen und mache dann meine Fortschritte oder auch eben nicht. Also die Fallhöhe war für mich persönlich riesig. Aber was so cool war an dem Marathon-Training, war, dass man das tatsächlich in kleinste Schritte runterbricht. Man fängt ja nicht damit an, irgendwie aus dem Stand 36 Kilometer zu laufen, sondern läuft halt erstmal, weiß ich nicht, 7, dann vielleicht 10. Und 7 und 10 Kilometer habe ich geschafft, konnte ich so. Und dann läufst du halt 10 ein bisschen schneller und so weiter und so fort und baust halt dann auf. Und genauso ähnlich ist es halt auch mit diesem Aufbauen des eigenen Selbstwertes. Es ist ja nicht irgendwie so, dass ich denke, okay, ich mache jetzt morgen habe ich Selbstwert oder jetzt habe ich hier ein riesengroßes Selbstwertgefühl. Nein, im Gegenteil, jetzt habe ich, den eigenen Selbstwert zu erreichen, bedeutet eigentlich, das Mitgefühl zu haben und zu sehen, wo man gerade steht, das zu akzeptieren und damit dann zu arbeiten, ohne sich selbst von vornherein schon zu sagen, kannst du nicht, schaffst du nicht, ist nicht so. Sondern im Gegenteil, eigentlich wie so eine Oma irgendwie zu einem kleinen Kind, die immer sagt, du, das schaffst du schon, das ist jetzt richtig hoch, aber da wächst du schon rein. Oder die Hose ist viel zu groß, aber da wächst du schon rein. Immer diese penetrant optimistische Aussicht auf das eigene Leben aufrechtzuerhalten, das finde ich groß. Und das war eigentlich so mein eigentliches Werkzeug. Also etwas zu nehmen, was erst einmal unmöglich erscheint, und das runterzubrechen in so kleine Schritte und dann sich das Versprechen zu geben, das auch zu tun. So. Mhm. Und dann, jetzt bin ich schon den zweiten Marathon gelaufen. Das ging beide Male gut. Das letzte Mal hat sogar richtig Spaß gemacht. und mittlerweile glaube ich auch, dass ich das kann und dass ich auch ganz andere Sachen kann, wenn ich wollte.
Mhm. Ja. Also penetrant optimistisch, das finde ich auch eine tolle Wendung, tolle Beschreibung, wie man sein Leben angehen kann.
Das ist mein Lieblingssatz. Penetrant optimistisch sein.
Ja. Schafft man natürlich auch nicht immer, aber immer wieder.
Ja, das ist ja das Penetrante dazu. Also manchmal nervt es mich auch selbst. Es gibt auch wirklich Zeiten, wo ich denke so, boah, Mann, also jetzt gerade geht's nicht. Oder sehe ich komplett gar nicht, dass ich das schaffe. So, das scheint mir unmöglich. Aber selbst dann, so ein bisschen nervig irgendwie, mich selbst daran zu erinnern, dass ich doch wenigstens versuchen sollte. Also ein bisschen. Und wenn ich nur ein Mühe davon schaffe, von dem, was ich mir vorgenommen habe, bin ich zumindest einen Schritt weiter. Ist penetrant optimistisch.
Ja. Sachen schaffen. Also du hast ja ganz viel schon geschafft. Zum Beispiel auch, das fand ich ein tolles Bild von dir, wie du deine Depression beschrieben hast, als großen schwarzen Hund, der am Eingang liegt und der da liegen bleiben soll. Also du hast das angenommen. Das ist ja auch eine Riesenleistung, das geschafft zu haben. Lebst du damit jetzt gut so, mit diesem Bild von der Depression?
Du meinst mit dem Hund?
Mit dem Hund. Wenn du das so als Bild verpackt hast, hilft das dabei, das anzunehmen?
Ja, das hilft sehr. Also ich habe jetzt letztens, das war von ein paar Jahren, das war ganz komisch. Dann heute weiß ich, das war ein Symptom der Perimenopause, aber da kam dieser Hund wieder hoch. Und ich so, woher kommt denn der Hund? Also ich hatte gerade auch richtig Stress, das war wirklich viel. Und ich saß dann hier auf dem Sofa und saß dann sehr lange und dachte, boah, ich komme hier nie wieder hoch, was soll denn das? Hilfe. Und ein Mann war an dem Tag auch zu Hause und hat dann Homeoffice gemacht und ich habe den angeguckt und war echt so ein bisschen verzweifelt. Und ich so, scheiße, ich glaube, die Depression kommt wieder. Was ist denn das? Und dann habe ich natürlich, und das ist eigentlich das Gute, und das habe ich dann aus meinen vielen Therapien, ich habe ein gutes Handwerkszeug, um damit umzugehen. Witzigerweise habe ich das dann auch, glaube ich, in den sozialen Medien dann so ein bisschen geteilt und habe ganz viele Frauen in demselben Alter, Zuschriften von Frauen in demselben Alter bekommen, die mir gesagt haben, du, mir geht's gerade ähnlich, das ist heftig. Und daraufhin habe ich dann recherchiert und habe zum Glück auch tolle Freunde und Frauen, denen ich folge, wie zum Beispiel die Judith Bildau, die
hatten wir auch schon hier.
Genau, die ganz toll aufklärt. Und bin dann so auf den schmalen Pfad gekommen, dass das ja theoretisch tatsächlich ein Symptom der Menopause gewesen sein könnte. Naja, nun bin ich, damals war ich dann irgendwie Anfang 40 und habe gedacht, das kann ja nicht sein. Also ein bisschen früh. Meine Mutter hat mich tatsächlich auch erst sehr spät bekommen, also mit 43. Das heißt, das kann ja noch weit weg von Menopause. Und das kann eigentlich gar nicht sein, aber doch. Das war eines der ersten Symptome. Und in dem Moment, wo ich dann wusste, was es ist und wie ich damit umgehen konnte, konnte ich das dann auch verarbeiten und habe wieder einen ganz neuen Ausblick bekommen. Also dann war der Hund wieder okay. Aber da habe ich gemerkt, da hat er geknurrt. Und zwar sehr laut. Und das ist etwas, was ich mittlerweile sehr schätze, um to make a long story short. Ne? Wenn dieser Hund aufmuckt, schätze ich das sehr, weil ich merke, an irgendeinem Punkt muss ich Stopp sagen. Mhm. Was ist der Punkt? Wo kompromittiere ich meine eigene Freude mit dem, was ich tun muss? Wo erschöpfe ich mich zu sehr auf Kosten meiner eigenen persönlichen Sicherheit und Integrität? Und dann damit zu gehen und danach zu handeln, das empfinde ich persönlich als sehr, sehr wertvoll und nicht als bedrohlich.
Ja, toller Ansatz, dass man sich das so bewusst macht, dass es eine Chance ist, nicht eine Bedrohung oder eine Angst, ne? Also dass man so damit umgeht.
Unbedingt, aber trotzdem möchte ich noch einmal dazu sagen, dass das echt erst etwas ist, was ich heute so sagen kann und nicht etwas ist, was ich mitten in der Depression hätte sagen können. Damals ging es mir einfach nur schlecht und damals habe ich einfach nur gedacht, ich will sterben. Und das ist etwas, was total schwer ist. Und ich möchte das immer wieder betonen, weil wenn man in einer wirklich tiefen und schweren Depression ist, dann hilft alles Gelaber von Joy und Freude und wie man damit umgeht und sowas, das hilft dann nicht. Dann hilft wirklich nur Unterstützung von außen in Form von Therapie, von einer Auszeit, Klinik und so weiter und so fort. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen, weil das ist mitunter extrem gefährlich. Das heißt, das ist jetzt hier alles kein Pep-Talk oder sowas und kein Mindset-Change oder sonst, ne? Also darum geht's nicht. Das kann man tun, wenn man tatsächlich noch die Kapazitäten hat, um sich das überhaupt anzuhören. Aber wenn man in einer schweren Depression ist, dann wird man das jetzt hier auch nicht hören. Aber trotzdem finde ich das sehr wichtig, auch für Menschen, die andere Menschen mitbekommen, die gerade sehr depressiv sind. Ne? Also da hilft wirklich, wenn man jemanden sieht, der gerade sehr depressiv ist, da hilft wirklich nur die Frage, hey, wie geht es dir? Und selbst das wird nicht gut beantwortet werden können. Dann die nächste Frage, und die sollte man, glaube ich, auch genauso stellen, möchtest du dir gerade etwas antun? Und da darauf achten, was da kommt, sehr gut zuhören und Unterstützung liefern, wie man in dem Moment kann und da nicht rausgehen, weil das kann mitunter sehr gefährlich werden.
Sehr gut, dass du das sagst, nochmal in aller Deutlichkeit. Ich finde es bloß schön, eben Jahre später zu sehen, dass da so viel kommt danach, dass du, wenn du diesen Weg geschafft hast zu gehen, dass du dann so ein Mensch bist wie du, die hier vor mir sitzt und eben so anschaulich und bildhaft und so toll über alles sprechen kann.
Und das finde ich auch toll. Also so im Nachgang finde ich selbst an mir toll. Und das finde ich auch wichtig zu teilen. Deswegen teile ich das auch, weil ich glaube, dass zum Beispiel dieser Wunsch, ne, zu sterben, wenn man in einer Depression ist, ne, also tatsächlich sein Leben zu beenden, das ist nicht tatsächlich der Wunsch, sein Leben zu beenden, sondern nur das Leben so, wie es gerade ist, was so unerträglich ist, dass man nicht weiter darin sein möchte. Das heißt aber nicht, dass es kein Potenzial gibt für ein anderes Leben. Nur, dass man im Moment dieses Potenzial nicht sehen kann. Mhm. Und dafür braucht es Menschen um einen herum, um einen durch diese Zeit zu tragen. Und dafür braucht es vor allen Dingen auch Menschen um einen herum, die einen vielleicht genau das spiegeln können. Damit man zumindest so einen Hoffnungsschimmer hat, so ein Silver Lining, den man ganz unbedingt braucht. Aber gleichzeitig weiß ich ganz genau, ich hätte mich selbst extrem genervt. in der Zeit. Deswegen, vielleicht, das ist wirklich so etwas, das richte ich eher an die ÜbersetzerInnen, die das jetzt gerade hören können und vielleicht weitergeben.
Du hast viele Themen, wie eingangs schon gesagt, und du verfolgst sie immer mit großem Interesse. Dein letztes Thema vor einiger Zeit war, du hast dich weitergebildet als Sexualpädagogin oder zur Sexualpädagogin. Warum das und was ist der Schlüssel zu gutem Sex?
Das sind zwei Fragen.
Ja, doof, ne? Stimmt. Erstmal die erste.
Okay, erstmal die erste.
Warum?
Okay, warum das? Warum? Ja, habe ich mich erstmal ganz kurz auch gefragt. Aber dann war es eigentlich sehr klar. Ne? Also es ging um Körperwissen. Wenn ich über Selbstwert spreche, dann wurde mir später immer klarer, dass Körperwissen eigentlich das ist, was mich ganz besonders interessiert. Ich habe auch, ich glaube, auf den sozialen Medien, ich nehme mich ja auch Emotional Health Ambassador, weil mich Emotionen so interessieren. Ich habe irgendwann gemerkt, so mein Gott, meine eigenen Emotionen sind mein Schlüssel, um mir selbst und meinem Selbstwert dann natürlich auch ein bisschen näher zu kommen. Sexualpädagogik ist das, was dem am nächsten kommt und was sich sehr intensiv mit Emotionen und Emotionalität und vor allen Dingen Körperwissen beschäftigt. Und jetzt zur nächsten Frage. Intimität beginnt bei Körperwissen. Wenn ich nicht weiß, was mein Körper, meine Emotionen gerade tun, dann werde ich mich nicht wirklich meinem Gegenüber öffnen können. Dann werde ich vielleicht in der einen oder anderen Situation falsche Entscheidungen treffen, weil ich denke, dass etwas so sein muss, weil ich irgendwo gesehen habe, dass das so ist oder weil irgendjemand mir erzählt hat oder gerade erzählt, dass ich so und so fühlen muss. Dabei stimmt das gar nicht. Gerade wir als Frauen, glaube ich, haben da eine große Lücke. Vor allen Dingen auch, weil es so eine Sprachlosigkeit gibt rund um Intimität. Vor allen Dingen auch, weil da so ein großer Buhai drum gemacht hat und weil das so tabuisiert wird, weil so viel Scham darum liegt, wenn es darum geht, was bedeutet eigentlich zum Beispiel meine Freude übersetzt in meiner Sexualität für mich. Schon bei der Freude für mich tue ich mich sehr schwer. Ne, als Frau sehr oft, das merke ich bei vielen Frauen. Und wenn es dann um Sexualität geht, dann ducken sich ganz viele weg, weil darüber redet man ja nicht. Ja, Mann schon, aber Frau sollte darüber reden, damit wir erstens unsere Sprachlosigkeit überwinden, damit wir genau wissen, was in uns, bei uns abgeht, wenn wir abgehen und was, wenn nicht. Und damit wir unsere Freude nähern können, anstatt uns so diesen performativen Aspekt, der bei Sexualität, um den es dann ganz oft geht und den wir oft auch vermittelt bekommen, so zu leben und dann einfach keinen Spaß zu haben. Also wenn man wirklich mehr Freude an Sexualität haben möchte, dann sollte man bei sich selbst und beim eigenen Körper beginnen.
Was war das Überraschendste, was du in dieser Zeit der Ausbildung gelernt hast über Sex? Oder das, was am meisten bleibt, das Einschneidendste jenseits dieses Körperwissens?
Ich habe irgendwann mal gelernt, ich soll immer das sagen, was mir als erstes in den Kopf kommt. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde.
Ja.
Was ich am spannendsten fand, waren Kinks. Wenn es um Kinks ging. Und dass das tatsächlich oft, oder um nicht vielleicht sogar zu sagen immer, aber der Ausdruck intimster Wünsche sind, so, die sich sehr gut erklären können lassen, selbst wenn ich sie absolut nicht nachvollziehen konnte.
Also Kinks, erklären wir mal.
Kinks, was Kinks sind. Kinks sind ganz besondere, ganz spezielle sexuelle Vorlieben, um es ganz kurz zu machen. So, ne? Also die jetzt vielleicht für den oder die Otto-Normal-VerbraucherInnen nicht nachvollziehbar sind, auch oft. Ne? Weiß nicht. Es gibt Leute, die finden das ganz besonders toll, mit Windeln rumzuhantieren als erwachsene Person. Mhm. Meine Güte, sehe ich jetzt nicht. Ich fand Windeln schon als Babyscheiße. Warum als erwachsene Person? Aber trotzdem habe ich, je länger ich diese Ausbildung gemacht habe, desto menschenfreundlicher bin ich geworden. Auch auf ganz viele, ganz, also wirklich auf ganz vielen Ebenen. Und das, die Thematiken rund um Kinks, das waren für mich die Thematiken, wo ich dann wirklich da saß und gedacht habe, ja, spannend, würde ich so nie machen, kann ich aber jetzt ein Stückchen besser nachvollziehen.
Verstehe, also nicht mehr urteilen.
Genau, und das war für mich total wertvoll. Also für mich als Person, ja, weil ich auch einfach eine sehr neugierige Person bin, fand ich das wirklich sehr, sehr wertvoll.
Ja. Und soll ich mich mit meinem Partner verabreden zu Sex? Hast du ein paar Tipps, wie man im Alltag vielleicht mit Kindern und so weiter, man ist total gestresst, das wieder öfter und gut hinbekommt? Wo fängt's an? Was sind da Tipps?
Also ich glaube, ich bin jetzt ausgebildete Sexualpädagogin, aber ich wäre jetzt nicht diejenige, die Sexualtipps rausgeben würde. Ich glaube, dass es für einige Paare durchaus Sinn machen kann, sich zu verabreden für Sexualität. Wenn man allerdings zum Beispiel sehr viele Verabredungen sowieso schon hat, ne, auf allen möglichen Ebenen, dann kann es etwas sein, was einen noch zusätzlich stresst. Also ich glaube nicht, dass man sich stressen sollte zum Sex. Ich glaube, dass das, wenn die Basis stimmt, ne, und mit der Basis meine ich tatsächlich diese Intimität, die entsteht, wenn das Wissen um die eigene Lust groß ist, ne, dann wird sich auch der Sex verbessern. Wenn der Respekt stimmt zwischen den Partnern, dann wird sich das auch auf die Sexualität niederschlagen. Und wenn die Kommunikation stimmt, ne, dann wird sich das auch auf die Sexualität niederschlagen. Und ich glaube, das war eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich auch persönlich, dass Sexualität gar nicht mal erst im Bett anfängt, sondern sehr viel früher. Dass man Intimität sehr viel früher zeigen kann und dass Intimität zu oft zu kurz kommt, weil wir im Alltag so gestresst sind und weil wir uns so vereinnahmen lassen durch unser Leben. So. Und das zu einem Bestandteil zu machen, das ist vielleicht die Verabredung, die man treffen kann. Dass man sagt, hey, weißt du was, du gehst mir jetzt bitte nicht nur an den Arsch, wenn du auch mit mir schlafen möchtest, sondern nimm meine Hand. Das finde ich schön. Weißt du, lass uns, wenn wir im Auto fahren nebeneinander, lass uns dann Händchen halten, so wie früher. Warum nicht? Solche Sachen sind durchaus auch der Beginn einer guten und genährten Sexualität. Und das finde ich persönlich sehr wichtig und ich glaube, dass das viele Paare auch sehr viel weiterbringen kann.
Das ist ein schöner Appell. Liebevoller sein. Fühlt man sich ertappt. Also ich habe im Gespräch gelernt, Achtsamkeit macht gute Liebe und danke dir sehr für diese Erkenntnis und die Offenheit bei all den anderen zahlreichen Themen, das war sehr beflügelnd und inspirierend für mich.
Dankeschön. Und ich glaube, eine Sache finde ich noch ganz wichtig. Ich finde, eine Sache, die ich auch vorher gesagt habe, war, dass Freude kein Luxus ist, sondern Würde. Und dass wir für ein würdevolles Leben uns freuen müssen.
Ja, nehme ich mit, Milka. Nochmal danke.
Danke auch.
Für mehr tolle Gespräche schaltet nächste Woche wieder ein.